zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit Jan Klein-Rilsing.
Herzlich willkommen zu Tornetz, eurem zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit mir, eurem Host Jan Klein-Rilsing. 25. Spieltag in den Büchern, Schalke immer noch Erster. Fürth, Kiel, Magdeburg, alle immer noch im Abstiegskampf. Alles wie immer. Mitnichten, wir machen das jetzt nochmal ein bisschen kompakter, Tornetz. Ich nenne es einfach 30 Minuten a break. Also ich werde 30 Minuten, ab wenn gleich der Jingle kommt, euch über die aktuellen Geschehnisse der zweiten Fußball-Bundesliga unterrichten. Wie immer, alles heiß, brühwarm, unter anderem natürlich auch Stecker gezogen in Münster. Also ganz funny Story dazu. Natürlich meine Meinung, alles rund um den Fußball. Und es gibt jetzt Domes Ecken Talk. Bedeutet, dort hat Dome dann seinen Darmstadt-Talk, seinen Schiedsrichter der Woche und natürlich auch den Spieler der Woche. Also Leute, Abfahrt, wir starten rein. Fangen wir mal an mit unserem 30-Minuten-Talk. Ihr könnt mich jetzt auch als Video sehen, wenn alles funktioniert haben sollte, auch bei Spotify. Arminia Bielefeld mit einem sehr couragierten Auftritt beim FC Schalke 04. Das ist Thema Nummer 1, worüber wir heute sprechen wollen. Die Arminia zuletzt auch, ich stelle die Kamera mal um, mit ordentlichen Leistungen gegen die Konkurrenten bis zum vergangenen Spieltag. Dort dann bei der Spielvereinigung Greuther Fürth mit 2:1 verloren. Auch davor waren es jetzt nicht unbedingt die berauschendsten Auftritte, aber sie haben Siege eingefahren in Magdeburg, diesem Abstiegskampf, zu Hause gegen Bielefeld 3:2 gewonnen, gegen Dresden, eines der heißesten Teams momentan in der zweiten Liga, auch noch einen Punkt geholt. Und deshalb war es dann auch für Schalke 04 eine schwierige Aufgabe, die ja zuletzt auch spielerisch nicht so geglänzt haben, sich schwer getan haben, Chancen zu erspielen und teilweise dann auch noch ihre defensive Stabilität, das, was sie in der Hinrunde ausgezeichnet hat, verloren. Mittlerweile hat Muslic das System auch auf eine Viererkette umgestellt, von Fünfer auf Viererkette. Dadurch haben sie einen Mann mehr im Mittelfeld und durch die beiden Neuzugänge Aouchiš auf links und Dejan Lubicic auf rechts auch mehr kreative Momente in das Spiel mit reingebracht. Dadurch natürlich auch der Druck von Kenan Karaman etwas weg, als Spielgestalter aufzutreten. Eher dazu hin, als zweite hängende Spitze zu agieren, weil das ist ja auch eher wirklich Karamans Stärke. Diese Räume suchen, dieses Abwartende, wann kommt ein Fehler, bis ein bisschen wie damals Marek Mintal beim ersten FC Nürnberg, als Phantom agierend. Und hinter dem Edin Dzeko natürlich auch die perfekte Rolle. Deswegen Karaman gegen Bielefeld war für mich wieder der typische Karaman. Klar, am Ende kein Scorer, selbst gesammelt beim sehr knappen 1:0-Sieg der Knappen. Hat sich gereimt. Aber was sie halt was Karaman halt so stark macht, er ist halt überall zu finden. Er bindet dann nochmal mindestens 1-2 Innenverteidiger von Bielefeld, in diesem Fall natürlich Bauerknoche. Harte Jungs, Bundesliga erfahren. Teilweise auch schon Champions League gespielt im Fall von Rommel Knoche. Schwierig. Trotzdem hat er sich dort dann auch immer wieder lösen können, befreien können und auch Räume ziehen können dann für die Außenspieler wie Lubicic, Aouchiš. Vor allen Dingen natürlich Aouchiš wieder auf links, was der wieder für butterweiche Dinger in die 16er reinbringt. Da siehst du einfach, der wurde bei PSG ausgebildet. Der hat auch einfach diese spielerische Klasse und auch diesen gewissen Flair, den wir manchmal vermissen. Das ist einfach so ein bisschen so ein Straßenkicker, Straßenfußballer. Und sowas dann in der zweiten Liga zu sehen, ist auch nur möglich, weil er beim FC Southampton in England nicht richtig zum Zug kam. Und den dann im Winter zu verpflichten, als weiteres Puzzlestück, als Weiterentwicklung auch, defensiv gut stehen und jetzt auch offensiv mehr Kreativität zu haben, die Chance auch mal zu haben, als 3 oder 4 Treffer zu erzielen. ist jetzt in der Rückrunde noch nicht so gelungen, aber sie haben trotzdem einen sehr dominanten Auftritt gegen, ihr habt es vorhin auch mal gehört, Arminia Bielefeld, die einen Top-Lauf hatten aus den letzten Spielen, wie gesagt, sich 3 Siege eingefahren haben, eine Unentschieden, gar nicht mal so schlecht. Und trotzdem hatten sie keine Chance an diesem Abend, weil Schalke einfach alles, was sie hatten, haben sie reingeworfen, investiert. Und deshalb war dieser Sieg am Ende mehr als verdient. Also Thema Nummer 1, Schalke 04. Für mich ganz klarer Aufstiegskandidat, weil wenn sie Tabellenführer sind, sind sie das einzige Team, was danach auch noch gewinnen kann. Alle anderen davor, zuletzt Elversberg, die gepatzt haben, auch Paderborn, als es wirklich ein bisschen kribbelig wurde, auch gepatzt. Schalke ist das einzige Team, was kontinuierlich dreifach punktet. So, sie spielen nicht den schönsten Fußball, aber ist halt am Ende erfolgreich. Und wenn das nicht zum Aufstieg reichen sollte, dann fresse ich einen Besen. Haben wir jetzt noch die Spieltage 26 bis 34, also 9 Spiele, und ich sag mal, ja, die werden mindestens 5 davon gewinnen noch. Und dann ist der Aufstieg aber sowas von den trockenen Tüchern und es würde mich freuen. Klar, was Schalke dann braucht im Sommer, habe ich schon öfter drüber gesprochen, ist es natürlich den Kader dann auch zu verstärken, punktuell zu schauen, wo müssen wir eine deutliche Qualitätserhöhung haben. Natürlich auch Zukunft Edin Dzeko, der einzig treffsichere Mittelstürmer, wenn der seine Karriere beenden sollte, wovon ich jetzt erstmal ausgehe. Seine letzte Mission noch einmal mit einem geilen Verein in die Aufsteigen. Er schießt auch die ganze Zeit seine Tore, hat den Siegtreffer gemacht. Nicht schön, aber effektiv. Wie gesagt, er stand am richtigen Fleck, hat schön abgestaubt. Also Edin Dzeko, wenn der weg ist, dann natürlich nochmal Mittelstürmer. Für die rechte Defensivseite wünsche ich mir noch einen Neuzugang. Timo Becker, ja, passt eher in der Dreierkette rein, würde ich sagen, als rechter Innenverteidiger oder rechter Wingback. Einer der beiden Positionen, aber rechter Verteidiger, dieses Zwischending, passt nicht zu ihm. Also entweder lässt du ihn sehr offensiv spielen oder betraust ihn nur mit Defensivaufgaben. Aber als Rechtsverteidiger hat er beide Aufgaben und das passt irgendwie bisher noch nicht so. Auf der linken Seite, ein Giant natürlich verpflichten, Vitali Becker, 2 gute Talente, glaube ich auch, dass die bleiben werden für die Innenverteidigung. Auch schauen, Kurucay, Mertcan Ayhan, da sehe ich noch Potenzial, Katic, ja, Raubein, eher so ein bisschen wuchtiger, auch mal, ja, ein bisschen mit unfairen Mitteln den Gegner stoppen, so will ich jetzt mal sagen. Aber ob das in der Bundesliga reicht, gerade wenn da nochmal schnellere Stürmer auf ihn zukommen, noch technisch versiertere. Ich glaube, er könnte ja Probleme bekommen. Also dort dann auch nochmal mit einem Bundesliga-erfahrenen Verteidiger nachlegen, der natürlich auch eine gewisse Physis und Tempo mitbringt. Klar, es wird schwierig sein, Neuzugänge zu verpflichten, die Schalke verstärken. Aber Frank Baumann bisher, wie sagt die Jugend heute, hat er gekocht. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass er den ein oder anderen überraschenden Spieler aus dem Hut zaubern wird. Und klar, auf den Flügeln nachlegen. Auschisch, Ljubicic. Passt wohl. Gerade Auschisch hat aber nicht so das richtig große Tempo. Gerade wenn Schalke in der Bundesliga dann wieder als Außenseiter agiert, viel auf Konter geht, brauchst du eigentlich schon so richtig schnelle Pfeile vorne, die ordentlich Speed mitbringen. Also sich dort auch nochmal verstärken. Ljubicic macht das ganz gut, hat ja auch ein gewisses Grundtempo von rechts. Da würde ich mir dann nochmal wünschen, dass vor allem dann für die linke Offensivseite noch jemand mit Tempo kommt. Dann halt noch im Mittelsturm. Im Tor sind die Karten für mich eigentlich ganz gut. Für Loris Karius, dass er auch in der Bundesliga weiterhin als Nummer 1 bleiben wird. Dahinter Kevin Müller, momentan geliehen von Heidenheim. Hat die letzten Spiele ja auch Karius vertreten. Super Teamplayer, muss ich sagen. Stellt sich im Dienste der Mannschaft, bei Heidenheim ja aussortiert. Ich denke mal, da kann man ihn schon für kleines Geld dann auch holen. Vielleicht sogar ablösefrei, wenn der Vertrag aufgelöst wird. Weil Kevin Müller, wenn er nochmal in die USA möchte, geht er in die USA im Sommer. Ansonsten wird er bei Schalke 04 landen, da bin ich mir sehr sicher. Und natürlich mit Podlech, Siebeking, 2 große Talente. Und auf der Sechserposition, da sehe ich auch nochmal Bedarf. Schallenberg, ja, war bisweilen auch mal mit dem einen oder anderen kleinen Wackler. Diese Saison ist es deutlich besser geworden. Letzte Saison ja auch sehr passiv gewesen und hat auch viele Böcke drin gehabt. Stand manchmal aus so einem luftleeren Raum. Also gerade was dann die Raumabdeckung ging, was ja eine der Hauptaufgaben ist eines Sechsers, meiner Meinung nach, eines defensiven Sechsers, den Raum vorm gegnerischen 16er so abzudecken mit der eigenen Präsenz, dass er auch dann schnell antizipieren kann, wo kommt der Ball hin, wo kann ich den Ball abfangen. Die Saison ist besser geworden, gerade als er noch eine Dreikette im Hintergrund hinter sich hatte. Wurde es besser, hat er auch mehr Sicherheit ausgestrahlt, aber für Bundesliga-Verhältnisse ist er für mich eher dann noch ein Backup, also da nochmal einen richtigen Starter zu finden, einen, der alles wegköpft, der eine gute Zweikampfquote hat. Ja, wenn es nach Julian Nagelsmann geht, Leon Goretzka. Nein, kleiner Spaß, also Leon Goretzka natürlich Top-Typ, aber ja, ist jetzt nicht so das Kopfball-Ungeheuer im Defensivkopfball, deswegen, aber nichts persönlich gegen ihn. Also sich da nochmal einen Spieler zu holen, mir wird da auf der Stelle wird mir da so ein Erik Smith einfallen von Pauli, falls sie absteigen sollten. Ein super Staubsauger, der aber auch diese technische Komponente mit reinbringt. Also, wenn sie den bekommen können, boah, das wäre à la Bondeur nach der Managerlegende Rainer Kallmund. Und für Bielefeld wird es nicht unbedingt leichter, aber wie gesagt, die Ansätze passen ja. Sie haben eine super spielstarke Mannschaft. Schau ich mir das zentrale Mittelfeld an. Stefano Russi, super Sechser, der aber auch mit dem Ball einiges kann. Korbutz, Box-to-Box-Spieler. Wörl, Rochelt, das sind Dribbler, die haben Bock. Die sollen 1 gegen 1, kreative Jungs. Krutowski, enormes Tempo, kannst du immer wieder in die Tiefe schicken, in so einen luftleeren Raum. Wenn der in ein Laufduell mit einem Verteidiger geht, kannst du davon ausgehen, Krutowski gewinnt das. Udrikis kommt auch so langsam rein, der Mittelstürmer. Wie gesagt, muss er natürlich auch gefüttert werden. Bisher war Paderborn ja auch, Bielefeld schon eher mit defensiveren Aufgaben beschäftigt, anstatt offensiv zu denken. Aber ich glaube, in den kommenden Jahren, wenn sie die zweite Liga halten, können sie sich kontinuierlich wieder so dahin entwickeln, auch wieder eine dominantere Rolle in Liga 2 spielen zu können. Wie sie es ja sonst immer in Liga 3 gemacht haben, also auch wieder mehr in die Rolle des Favoriten hineinschlüpfen. Dafür ganz wichtig, Konstanz mit Kniat auf der Trainerbank, Michael Mutzel als Sportdirektor behalten, sukzessive den Kader verstärken und Leistungsträger dann auch mal halten, eine Achse bilden über Jahre. Da bin ich schon relativ zuversichtlich, dass Bielefeld den Aufstieg perspektivisch angeln kann. Aber das wird erstmal dauern. Wie gesagt, erstmal ist der Klassenhalt wichtig. Aber da mache ich mir bei Bielefeld wenig Sorgen. Trotzdem brauchen sie natürlich noch den einen oder anderen Punkt. Jetzt Ostwestfalen-Duell gegen Paderborn, dann in Elversberg, dann gegen Darmstadt. Das sind schon Klopper, Teams von oben. Da musst du erstmal Punkte ziehen. Danach kommen dann wirklich die wichtigen Duelle gegen Karlsruhe und Nürnberg bei Preußen Münster. Also die nächsten 3 Spiele schwierig. Danach 3 wegweisende Spiele in 6 Spieltagen. Also kurz vor Schluss wissen wir dann mehr, wohin die Reise wirklich hingeht. Ich sag so 7-8 Punkte in den nächsten 6 Spielen und dann sieht es dann doch wieder ganz cremig und gut aus für die Arminia aus Bielefeld. So, was haben wir noch für ein spannendes Thema? Ausraster Miro Klose. Der 1. FC Nürnberg verliert ja zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf mit 1-0 verdientermaßen. Düsseldorf, seitdem Muslia, Appelkamp zusammen auf dem Platz sind, läuft es wirklich. Also Markus Anfänger hat es geschafft, die Muslia endlich auf seiner Paradeposition auf dem linken offensiven Halbfeld zu bringen, weil Christopher Lenz als linker Schienenspieler endlich so fit ist, so bereit ist, dass ja dieses Aufstellungsgepuzzle, Geflicke nicht mehr sein muss. Wie gesagt, die Fünferkette steht jetzt. Eoa rechts, Lenz links mit Eguli, Oberdorf, Suso. Drei verschiedene Spielertypen. Oberdorf, der erfahrene Innenverteidiger, der gerne auch mal ein bisschen nach vorne geht, sich nach vorne bewegt. Links Suso, gelernter offensiver Mittelfeldspieler, der natürlich dann auch das Denken eines Offensivspielers hat und das dann auch im umgekehrten Sinne gegen die Stürmer verwenden kann. Also er kennt die Bewegung, er kennt die Tricks, er weiß, was in den Köpfen der Stürmern vorgeht. Kann ein Vorteil sein, aber ist natürlich jetzt auch körperlich nicht der Stärkste. Bedeutet, in Zweikämpfen, wenn es Körper an Körper geht, zieht er wahrscheinlich eher den Kürzeren. Zum Beispiel dann gegen Edin Dzeko oder auch gegen Grimaldi, der bei Nürnberg spielt. An diesem Spieltag hat es aber gut funktioniert. Als Mittelmann Eguli, Eigengewächs. Immer geil, kriegt immer mehr Kredit bei den eigenen Fans. Super spielstark. Erinnert mich so ein bisschen an Jamil Siebert, den sie ja vor, ich meine, ein, zwei Jahren dann abgegeben haben. Früher hatten sie ja auch nochmal Jonathan Tah ausgeliehen. Also Düsseldorf, ein Innenverteidiger, das kann immer gut klappen. Und mit Tanaka El Azouzi endlich eine stabile Doppel-6 vor der Abwehr. Also ihr seht schon, bei Düsseldorf, ne, die haben genug Qualität im Kader, brauchen halt Automatismen. Dafür brauchst du aber dann auch die Erfolgserlebnisse, damit die Automatismen sich erst bilden können. Weil wenn der Trainer sagt, hier müssen die und die Passwege spielen, im Spiel funktioniert das aber nicht, dann hinterfragst du das ja und machst es dann unterbewusst und vielleicht auch bewusst anders als der Trainer es dir dann sagt. Dadurch entsteht ein Kit zwischen Mannschaft und Trainer. Bla bla bla. Deswegen ist es wichtig, dass Düsseldorf in den vergangenen Wochen ja auch die Punkte eingefahren hat und endlich wieder auch ja, sich ein Selbstverständnis bildet. Da müssen wir nicht drüber reden, dass das für Düsseldorf eine absolut beschissene Saison immer noch ist. Mittlerweile sind sie auch dank des engen Spielstandes auf Rang 10, hört sich erstmal gut an, aber der Abschießkampf ist immer noch im vollen Gange. Trotzdem, auch ich hier als Köln-Fan kann sagen, und jetzt keine Köln-Witze in Bezug auf zweite Liga, will ich nicht sehen und hören, ihr Schlingel. Düsseldorf ist für mich eine Mannschaft, die erfolgreich sein kann, wenn endlich mal auch eine gewisse Ruhe herrscht. Und, was aber auch wichtig ist, so ein bisschen diese Genügsamkeit. Ich habe immer das Gefühl, Düsseldorf, großes Stadion, 50.000 Fans. Klar, es ist nicht immer ausverkauft, aber das ist so ein bisschen das HSV der zweiten Liga oder dieser HSV-zweite Liga-Effekt. Ja, zweite Liga, bisschen weniger Druck als in Liga 1. Trotzdem gutes Stadion, gute Stimmung. Ich verdiene ordentliches Geld, kann da ein bisschen zocken, habe vielleicht nicht den ganz so großen Druck, wie jetzt, wenn ich jetzt eher in der ersten Liga spiele. Und ja, so diese 1-2%, die dann, und das unterstelle ich jetzt wirklich ein paar Jungs, die dann fehlen, das sieht man dann noch auf dem Platz. Ein Fußball, Profifußball, hängt von so vielen kleinen Dingen ab. Wenn du in irgendeinem Bereich, im Bereich Laufwerte, im Bereich ja auch gedanklicher Schnelligkeit nur 1-2% nachlässt, kannst du nicht gewinnen. Außer du bist eine Übermannschaft wie der FC Bayern München in Liga 1. Da geht es vielleicht noch. Aber die haben dieses Problem erst gar nicht, weil da sind nur mental top-fitte Jungs, die maximal fokussiert sind. Sonst würden sie ja nicht bei den Bayern spielen. Ihr merkt schon, ich schweife wieder ab. Aber Düsseldorf, wie gesagt, ganz wichtiger Sieg in Nürnberg. Haben jetzt sich ordentlich Luft verschafft. Haben jetzt auch aus den letzten 10 Spielen 6 gewonnen, nur 2 verloren, 2 Unentschieden dazwischen. Aber gut, gegen Hannover und Darmstadt kannst du mal verlieren, aber unter anderem dann Bielefeld besiegt, Paderborn, die oben mit drin sind, besiegt, Bochum besiegt, jetzt Nürnberg besiegt. Das liest sich schon gut und jetzt müssen sie nach Braunschweig. Das wird schwierig. Braunschweig ja auch unter Druck. Und dann Heimspiel gegen Hertha BSC Berlin. Und Hertha BSC Berlin, Überleitung, VRA, der Jan, der kann's denn Sonntag, Preußen Münster gegen Hertha BSC Berlin. hört sich von der Paarung cool an, aber ja, Münster im Abschiedskampf, für Hertha geht es eigentlich um nichts mehr, können oben eigentlich gar nicht mehr so richtig angreifen. Also von den neutralen Zuschauern vielleicht so kein allzu spannendes Spiel, aber jetzt kommt das ganz große Aber. Sie haben, es gab einen VAR-Eingriff und die Freusen-Fans waren eh schon, es war aufgeheizte Stimmung und da hat einfach irgendeiner von dem VAR-Bildschirm, wo der Schiedsrichter drauf gucken konnte, den Stecker gezogen. Da war ein schwarzer Bildschirm. Deswegen musste sich der Schiedsrichter dann auf die Bilder aus dem Kölner Keller verlassen. Ja, kuriose Geschichte. Meine Meinung dazu. Die Symbolik dahinter, den VAR abzuschaffen, weil er auch so ein bisschen Stimmung killt, finde ich gut. Aber natürlich, wie gesagt, die Art und Weise, das kann man auch als Sachbeschädigung dann auslegen, wenn du einfach, weil es ja nicht dein Eigentum, einfach einen Stecker ziehst. Siehst du, ich muss selbst schon lachen, aber es geht für mich einfach nicht. Es ist für mich ein absolutes Unding. Und ja, ich sag immer, wenn du gegen etwas bist, schön und gut, aber dann musst du halt auch Aktionen bringen, die eine Strahlkraft haben, die auch trotzdem, du willst ja mit dem DFB auf einen Nenner kommen, ne? Richtung VAR, wie er optimiert werden kann. Ich weiß, da hängt auch noch UEFA, FIFA mit dabei, aber wir beschränken es jetzt erstmal auf DFB und DFL. Du brauchst dann ja auch eine Argumentationsgrundlage und muss dann ja auch sagen, ja, okay, wenn wir den jetzt abschaffen wollen, so, was müssen wir dann oder wie wollen wir das argumentieren? Beziehungsweise, wie sollten wir es nicht argumentieren? Wir sollten es nicht so argumentieren, als dass wir den einfach den Saft abdrehen. Dann nur lauthals schreien ja scheiß DFB, scheiß DFL und so, sondern müssen ja Argumente liefern und, was ich auch mal wichtig finde, direkt Verbesserungsvorschläge. So, wie kann man den VAR verbessern? Das werden wir jetzt nicht in dieser Folge besprechen können, dafür ist es zu umfangreich. Aber wie gesagt, so als Symbolik, also die Aktion selbst als neutraler Zuschauer fand ich es erst lustig, aber wenn man jetzt mal die Tragweite sieht, so, das diskreditiert dich ja auch. Oder das diskreditiert ja die Gruppe Fans. Und das bedeutet ja auch, dass alles, was die Fans jetzt wollen, noch weniger Gehör finden wird. Weil sie halt in den Augen des DFB, der DFL, eine störende Gruppe sind, die auch vor solchen Maßnahmen nicht zurückschreiten. Und das finde ich dann halt immer das Schlimme daran. Deshalb, also ich hoffe, dass sich solche Vorfälle jetzt nicht häufen, weil im Endeffekt ist es dann doch eher ein Eigentor, um jetzt mal in der Fußballersprache zu bleiben, und hat nicht den gewünschten Effekt, den es haben sollte. Deswegen hoffe ich, dass sich das dann doch nicht weiter durchziehen wird. So, Leute. Ich habe jetzt noch gut 7,5 Minuten für meinen Talk auf der Uhr. Bedeutet auch, ein bisschen Gas geben. Nicht so viel labern. Also, wir hatten noch ein richtig, richtig geiles Spiel. KSC gegen Dynamo Dresden. Endstand 3:3. Dynamo lange geführt. Geiles Spiel gespielt. Also da hat man auch gesehen, Dresden im Aufschwung. Das ist eine Truppe. Wirklich, hätten die schon zu Saisonbeginn so gezockt. Boah, einfach nur geil. Sie spielen super offensiv. Wollen früh pressen, früh Ballgewinne haben, wollen natürlich auch mehr den Ball haben, vor allen Dingen auch in den gefährlichen Räumen. Also sind agieren statt zu reagieren. Und das finde ich immer geil. Das macht natürlich auch den Jungs immer Spaß, wenn sie wissen, okay, wir sind Balljäger, wir holen uns die Kugel und dann spielen wir uns Torchance um Torchance heraus. Was bisher immer so fehlte, war ein richtiger Knipser, der dann vorne auch die Kugel versenkt. Und natürlich auch mal in so engen Spielen, wo Dresden dann halt mit ihrer, ja, vielleicht dann doch niedrigeren individuellen Qualität als es nötig wäre in dieser zweiten Liga, gegen Verteidigung, die aus Bundesliga-erfahrenen Jungs besteht, zum Beispiel jetzt Hertha BSC Berlin, Gechter, Leisner, Martin Dardai, haben alle schon in Bundesliga gezockt, zu bestehen. Und deshalb haben sie ja sich auch noch sehr klug verstärkt mit Thomas Keller für die Innenverteidigung von Heidenheim zusammen mit Julian Pauli. Geiles Du, gewinnen offensiv wie defensiv, viele Kopfballduelle. Und Dresden hat jetzt eine Facette mehr. Also auch die Standardsituationen sind jetzt super gefährlich. Dazu, ich habe schon des Öfteren gesagt, so ein bisschen die Mainz-Transformation. Sommer nicht geil, Hinrunde absolut nicht cremig gewesen. Im Winter hat sich dann einen neuen, wichtigen, starken Mann geholt. Bei Mainz ist dann oft der Trainer. Bo Svensson damals, Bo Henriksen, jetzt Urs Fischer. Dresden, die holen sich einen neuen Geschäftsführer, Sport, einen Sportdirektor mit Sören Gonter, früherer Sky-Zweitliga-Experte, natürlich auch bei Aue, Pauli, Paderborn, bla bla bla. Dresden natürlich auch in Liga 2 gespielt, hat ein gutes Netzwerk, auch viel Fachkenntnis, also wenn man ihn mal als Experten gehört hat, der weiß schon, wovon er redet, kann sich auch gut ausdrücken, überzeugen. Ich kann mir schon vorstellen, wenn er in die Transferverhandlung gegangen ist, mit beispielsweise einem Ben Bobtien, den man sie von Mainz 05 ausgeliehen hat, Jason Cheka, den man aus Elversberg geholt hat, natürlich Thomas Keller für die Innenverteidigung. Da musst du schon Überzeugungsarbeit leisten, um zu sagen, ja, komm nach Dresden. Und nicht, um als Teil der Abstiegsmannschaft zu sein, sondern als Teil der Mannschaft, die den Turnover schafft und den Klassenhalt realisiert. Nicht nur kann, sondern wird. Und das finde ich einfach so spannend, weil die Ideen von Thomas Stamm, der hat die gleichen Ideen wie in der Hinrunde. So die gleiche Spielidee, wie ich sie am Anfang beschrieben habe. Nur die Qualität des Kaders, weil die Spieler passt nicht ganz dazu. In Liga 3 hatten sie die Qualität, dieses System zu spielen, aber in Liga 2 war das Niveau für manche dann auch zu hoch. Deshalb dann diese Zweit- und Bundesliga-erfahrene Neuzugänge und direkt zack, anderes Gesicht, anderes Gefühl, das neue Spirit in der Mannschaft. Und schaut man sich mal die Bilanz der letzten 10 Spiele an, 4 Siege, 5 Unentschieden, nur eine Niederlage, das gegen Elversberg, kann man mal verlieren, die sind Tabellenzweiter. Aber ansonsten super Siege eingefahren. Unter anderem ja auch gegen Schalke ein Unentschieden geholt. Gegen Hannover ein Unentschieden geholt. Also gegen richtige Brocken, weil sie unangenehm sind, weil sie Bock haben. Und deshalb Dresden für mich eines der geilsten Teams. Und ich hoffe, dass sie den Kader weiter punktuell verstärken können und sich sukzessive in der zweiten Liga etablieren. Weil Dresden irgendwann mal in der Bundesliga, das würde mies geil anschieben. Und damit kommen wir zur letzten Partie und Hannover 96 gegen Fürth. So, wenn Hannover einen Monsterschritt machen kann im Aufstiegskampf, verkacken sie es. Also gegen einen Kräuter Fürth, was, naja, wie gesagt, immer noch im Abstiegskampf ist, sind jetzt von 18 auf 16 hochgegangen durch den Sieg bei Hannover 96. Aber so eine Mannschaft, die musst du killen. Da musst du von Anfang an Präsenz zeigen als Hannover 96, von Anfang an eine Souveränität ausstrahlen. Und souverän war da wenig. Noel Noll, der natürlich ein Mitspieler-Keeper ist, aber auch der eigentlich gute Chipbälle spielen kann zu seinen Mitspielern, punktgenau den einen oder anderen Fehlpass dann auch zum Gegner oder ins Ausgespielt. Beim 1:0 für Fürth. Ocon im Zweikampf mit Fürths Stürmer Futkoi lässt sich dann so ein bisschen auch abdrängen, ist ein bisschen in Rücklage geraten, dadurch hat er den Ball dann auch ein bisschen nach hinten geköpft, direkt in den Fuß dann halt von Futkoi, der dann per Drehschuss direkt abschließen konnte. Auch währenddessen, also Fürth, die waren rotzfrech, die haben einfach nur früh gestört, Hannover 96, immer wieder dazu gezwungen, auch auf eine Seite zu wechseln. Sie dann dort mit 3-4 Leuten immer eingekesselt. Also allein auch taktisch hat Heiko Vogel da Christian Titz ausgespielt, weil Hannover 96 nicht die typischen Tugenden auf den Platz bringen konnte. Diese, ja, was ich vorhin bei Dresden gesagt habe, diese frühen Ballgewinne, diese guten Ballzirkulationen, viele Positionsrochaden, ein gutes Kurzpassspiel. Haben sie alles nicht hinbekommen, wurden immer wieder zu vertikalen Bällen auf die Seiten, zur Seitenverlagerung gezwungen, weil sie sonst sich nicht aus dem Druck hätten befreien können. Fürth enorm laufstark gewesen, gut verschoben. Mir hat besonders gut gefallen, wie Reno Münz als Linksverteidiger agiert hat, der immer wieder auch nach innen gerückt ist, so dann eine Dreierkette gebildet hat, dafür dann Latif als linker Schienenspieler bis da auch zurückgerückt ist, also gegen den Ball führt, maximal kompakt mit Paul Will, einen super Strategen im defensiven Mittelfeld gehabt, der im Winter von Darmstadt 98 gekommen ist, die einen Beat vorgegeben hat, also insgesamt führt, meine Fürther, großes Lob an euch, hat mir super gefallen, wenn sie diese Bereitschaft weiterhin auf den Platz bringt, dann schaffen sie den Klassenerhalt, weil, wie gesagt, habe ich schon bei anderen Teams gesagt, sage ich halt auch jetzt nochmal über Kiel, Qualität ist zu hoch eigentlich, um abzusteigen, aber wir sehen es auch gerade in der Bundesliga im VfL Wolfsburg, die individuelle Qualität ist nicht entscheidend, sondern wie du es als Mannschaft, als Verein auf den Platz am Ende bringst. Und mit dieser Bereitschaft kann Fürth den Klassenerhalt schaffen. Design, dein Verein, eure Plattform, wenn ihr euren Verein aber mal auf das nächste Level heben wollt. Ihr wollt eure Social-Media-Präsenz eures Vereins verbessern oder habt vielleicht sogar einen Podcast, so wie ich hier mit Tornet und braucht coole Grafiken für euren Social-Media-Account, dann ist das die richtige Plattform. Hier bekommt ihr maßgeschneiderte Designs, könnt euer Logo sogar hochladen und der Support ist einfach unglaublich, bedeutet kurze Wege. Es ist ein sehr kleines Unternehmen, bedeutet natürlich, eure Anliegen werden sehr schnell behandelt. Also, Design dein Verein, eure Plattform für den nächsten Schritt eures Fußballclubs. Klein Riesings, Großer der Woche ist in dieser Woche für mich Vincent Wagner, der Trainer von der SV Elversberg. Ich meine, was soll ich euch sagen? Schon wieder haben die Gauner gewonnen. Er kam im Sommer von der zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim. Ist gerade mit denen von der Regionalliga Südwest in die dritte Liga aufgestiegen. Keiner, wirklich keiner kannte ihn von uns. Und dann, was macht er? Führt das Erbe von Horst Steffen bei Elversberg weiter fort. Im Sommer haben sie Aslani, Damar, Elias Baum unter anderem verloren, die wichtigsten Leute, gerade offensiv, Damar, Aslani, haben ja letzte Saison alles zusammen zerschossen. Dann entwickelt so eine Ebnu Talib, der Stürmer Nummer 3 war vergangene Saison, zu einem absoluten Torjäger, verliest ihn dann im Winter wieder. Holst dann einen Mokwa von der TSG Hoffenheim 2, ein großes Talent, du kennst es aber, hat noch nie Profifußball richtig gezockt, oberhalb der dritten Liga. Der zündet auch. Dann hast du Bambisa Conte. So, hast den auch weiterentwickelt. Vergangene Saison beim KSC keine Rolle gespielt oder nicht so eine große Rolle. Jetzt vom rechten Flügelspieler auf die Zehnerposition entwickelt den Jungen unglaublich weiter. Verletzt sich. Dann leihst du den Emanuel Ferrei vom HSV. Auch ein Riesenstratege, aber hat letzte Zeit nicht viel gespielt. Der funktioniert auch direkt. Also Vincent Wagner hat es innerhalb kürzester Zeit geschafft, die Mannschaft nochmal so weiter zu entwickeln. Sie sind vielleicht nicht mehr so spielerisch stark wie unter Horst Steffen vergangene Saison. Aber was sie, finde ich, noch besser macht als die Mannschaft der vergangenen Jahre, sie sind noch schärfer in den Zweikämpfen, noch schärfer vorm Tor. Die sind einfach, sie haben einfach noch mehr diese Gier, Tore zu erzielen. Und sind deshalb auch bereit, mal abzuwarten, den Gegner mal kommen zu lassen, ihn zu locken und ihn dann eiskalt auszukontern. Und das macht für mich auch die Arbeit von Vincent Wagner aus. Er hat gesehen, was gut lief, das lässt er weiterlaufen. Viele Spielmuster von Horst Steffen immer noch absolut drin im Kader, hat aber trotzdem auch diese Spielidee ein bisschen weiterentwickelt. Ist vielleicht nicht mehr ganz so attraktiv, aber dafür effizienter. und könnte dazu führen, dass Elversberg den direkten Aufstieg schaffen kann. Momentan sind sie auf dem Relegationsplatz, auf dem sie letzte Saison ja auch abgeschlossen haben, aber ja, wie gesagt, nur 2 Punkte hinter Schalke auf 1 und Darmstadt auf und punktgleich mit Darmstadt, nur ein Tor schlechter in der Tordifferenz mit Darmstadt. Also Elversberg, die haben es auf jeden Fall im Tank, das zu schaffen. Und wenn Vincent Wagner das packt, das wäre schon brutal. Und dann wird er wahrscheinlich auch Trainer des Jahres vom Kicker. Aber den ersten Award bekommt er hier von mir, nämlich den Tornetz, Klein Riesings, Großer der Woche, Vincent Wagner, der Trainer des SV Elversberg. Herzlichen Glückwunsch!
Da fand ich ihn wirklich saustark. Nach der 8er-10er-Rolle.
Domes Darmstadt Talk.
Kommen wir nun zum Lilientalk, wo ich über meinen Herzensverein, den SV Darmstadt 98, spreche. Und an diesem Spieltag ging es gegen Holstein Kiel. Und es gab schlussendlich ein 2:0 für Darmstadt 98, was nach diesem Spieltag bedeutet für beide Mannschaften. Darmstadt wäre auf Platz 2 oder ist auf Platz 2 der Tabelle hinter Schalke 04. Weil die Konkurrenz mit Paderborn und gerade Hannover gepatzt hat. Elversberg hat auch gewonnen, aber Darmstadt hat die bessere Tordifferenz, dadurch jetzt auf Platz 2. Und Holstein Kiel ist auf Platz 17, was Stand jetzt nach 25 Spieltagen, es sind noch 9 Spieltage zu spielen, aber Stand jetzt würde das für Holstein Kiel den Abstieg in die dritte Liga bedeuten. Und das wäre natürlich sehr fatal, denn sie sind aus der Bundesliga abgestiegen und würden Stand jetzt halt aus der zweiten Liga in die dritte Liga absteigen. Was aber halt auch schon vielen Vereinen passiert ist. Aber wie gesagt, es sind noch 9 Spieltage zu spielen und wir wollen jetzt über Darmstadt 98 sprechen und mal nicht über den Schiedsrichter, denn an diesem Spieltag scheinbar hat die Kritik vom letzten Spieltag was gebracht oder auch über die ganzen Spieltage hinweg was gebracht, denn Dennis Aitekin hat diesen Spieltag gepfiffen, Darmstadt gegen Kiel, und man muss sagen, ey, wenn man einen guten Schiedsrichter, einen wirklich Schiedsrichter hat mit Erfahrung, dann sieht man, ey, dass es nicht nur an dem Schiedsrichter immer liegen muss, wenn eine Mannschaft gewinnt oder eine Mannschaft verliert oder es halt Unentschieden gibt, denn an Dennis Aitekin muss ich diesen Spieltag sagen, gibt es nichts zu kritisieren. Und nein, das sage ich nicht, weil Darmstadt dieses Spiel gewonnen hat, sondern weil Dennis Aitekin halt einfach positiv gesehen kaum präsent war. Und das ist eigentlich auch immer mal ein gutes Zeichen, wenn man nicht jeden Spieltag über diesen Schiedsrichter meckert. Aber eine schwierige Entscheidung musste Dennis Aitekin treffen, schon früh in dieser Partie, in der 26. Minute nämlich. Und zwar gelb-rot für den Stürmer Müller von Kiel, was natürlich für Kiel ziemlich, ziemlich schwierig war, so oder ne, nach 26 Minuten dann in Unterzahl zu sein ohne nominellen Stürmer. Tim Walter hat dann halt nochmal gewechselt, aber natürlich fehlt dir dann ein Mann mehr, das ist klar. Und Darmstadt konnte das anfangs nicht so nutzen, weil man auch viele Spieler hatte oder einige potenzielle Spieler, die fehlten, und dann halt Pfeiffer wegen der Rotsperre, dann immer noch ein Fraser Hornby, der gibt Angelpunkten der Offensive, immer noch Oberschenkelprobleme. Dann ist ja Vukotic dafür reingekommen in die Innenverteidigung, ein Niklas Schmidt und ein Papela und Akiyama wieder auf die Sechserposition. Kohfeldt hat erstmal auf ein 5-4-1 gewechselt, weg von seinem passenden 4-4-2, natürlich auch aufgrund der Verletzten und so weiter. Und das hat man gemerkt, es lief offensiv, weil Darmstadt nicht so prallig, wie ich sagen, es lief gar nicht, weil das wäre gelogen, aber es lief halt nicht so, wie man es sich erwartet hätte. Gerade nach der gelb-roten Karte war es immer noch so, als wären da 11 gegen 11. Und das hatte Kohfeldt dann auch gemerkt, hat zur Halbzeit umgestellt, hat Papela rausgenommen, der offensiv ein paar gute Akzente hatte, aber jetzt auch nicht so von sich aufmerksam machen konnte. Dafür kam dann Raul Petreta rein, den ich ja gegen Dresden schon gelobt hatte, auf der linken Außenbahn oder dann als Linksverteidiger. Marsaler, der diesen Part vorher übernommen hat, ist dann auf Papillas Position. Dann wieder zum 4-4-2, also das hat er von der Dreier- respektive Fünferkette auf eine Viererkette umgestellt und dann lief es. Es lief wieder richtig gut. Auch offensiv, klar, muss man natürlich sagen, ne, Kiel war in Unterzahl und so weiter und so fort. Aber trotzdem rein, was die Offensive von Darmstadt anging, lief es im zweiten, in der zweiten Halbzeit deutlich besser. Und das hat man dann auch gleich umsetzen können. Kurz nach wieder am 48. Minute Isaac Liedberg mit seinem 13. Saisontor, hat die letzten Spiele ja nicht getroffen. Und ja, das hat man einfach gemerkt, was das für diesen Mann bedeutet, jetzt endlich mal wieder zu treffen. Aber auch schön vorgespielt von Lopez über die rechte Außenbahn nach vorne gespielt. Mit einer flachen Hereingabe. Kiel wirkt die ziemlich überfordert. Liedberg dann durch zwei Verteidiger durch, dann noch am Torhüter vorbei und musste dann in Anführungsstrichen nur noch ins leere Tor einschieben. Wir wissen von manchen Spielern, dass das teilweise schwieriger ist, als dann eben 1 gegen 1 gegen Tote. Aber Liedberg mit seiner Qualität hat das gemacht. Darmstadt dann mit dem 1-0 in der 48. Minute und spätestens dann war Kiel gebrochen. Da kam dann offensiv nichts mehr. Dann Niklas Schmidt mit einem Pfostentreffer. Also da hätte es dann auch gut und gerne schon nach ja, 2 Minuten gefühlt schon 2-0 stehen können. Aber Niklas Schmidt dann in der 52. Minute, also kurz nach dem Führungstreffer dann auch schon, mit dem 2-0 Kiel, da mit einem katastrophalen Aufbruch hinten raus, Zech, der Verteidiger von Kiel, direkt in die Füße von Marseiler. Der sieht, dass Niklas Schmidt da gefühlt alleine im 16er steht, mit einem guten, gezielten Pass. Und Niklas Schmidt bleibt cool vor dem Torhüter und macht dann das 2-0 und spätestens danach war die Messe gelesen. Also Darmstadt hat dann auch einige weitere gute Chancen gehabt, unter anderem wiedermals Niklas Schmidt mit einem weiteren Hochkaräter, dann da aber im 1 gegen 1 gescheitert. Also Niklas Schmidt hätte hier an diesem Spieltag Doppeltorschütze werden können. Und wenn Darmstadt die Chance vielleicht ein bisschen schöner rausgespielt hätte und so weiter, das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau, hätte man dieses Spiel halt wirklich mit 3, vielleicht sogar 4-0 gewinnen können. Also spätestens nach den 2-0 wirkt die Kiel, ja, die wirkten wirklich K.O. Also als wüssten die gar nicht, was hier gerade abgeht, was das für Kiel, für den Verein per se bedeutet, wenn man dieses Spiel verliert. Ja, und auch die ganzen Statistiken sagen, also Darmstadt hat ein Expected Goals von 2,07, Kiel von 0,79, 15-7 Torschüsse. Also Kiel hatte mehr Ecken, Darmstadt hatte eine Ecke im Spiel. Aber trotzdem, also von Kiel kam offensiv gefühlt gar nichts mehr nach dem 2-0. Und zwei Spieler, die ich aber besonders hervorheben möchte, sind unter anderem Niklas Schmidt. Ja klar, weil er das Tor gemacht hat und den Pfostentreffer und noch weitere Hochkaräter. Aber ich fand Niklas Schmidt in den letzten Spielen nicht gut. Ich hatte immer Angst, wenn der Junge am Ball ist, dass das ein Fehlpass wird. Ne? Ich erinnere nur an das Dresden-Spiel, wo er an dem 1-0 beteiligt war, weil er nach hinten spielen wollte. Nicht nach hinten spielen wollte, sondern den Weg nach vorne gesucht hat, wodurch es dann zum Fehlpass kam und so weiter. Oder halt auch beim Hertha-Spiel, wo er an dem beiden Gegentor beteiligt ist. Also ich hatte wirklich jedes Mal Angst, wenn Niklas Schmidt am Ball ist. In diesem Spiel hat das wirklich sehr gut gemacht. Gerade in der zweiten Halbzeit, der war ja von Kiel kaum noch zu stoppen. Starke Pässe, gerade in die Tiefe, hat immer wieder Richter oder Liedberg gefunden. Also das war wirklich sehr stark. Hat er auch ein Auge für die Räume. Also in der ersten Halbzeit hat er ja neben Akiyama gespielt auf der Sechserposition. Da fand ich ihn okay. Ich fand ihn nicht super, ich fand ihn okay, weil ja Kleefisch in die Dreierkette gegangen ist. Aber als dann Kleefisch wie auf die Sechserposition neben Akiyama gegangen ist und Niklas Schmidt so die Achterrolle eingenommen hat, die Achter-Zehner-Rolle, da fand ich ihn wirklich saustark. Und Vukotic. Vukotic möchte ich auch nochmal hervorheben. Kam ja für den gesperrten Patrick Pfeiffer. Und was Vukotic wieder abgerissen hat, auf gut Deutsch gesagt, das war crazy. Also der hat wirklich eine Präsenz auf dem Feld, das also das will man sich gar nicht vorstellen. Klar, ne, Vukotic, 2,01 Meter, knapp 100 Kilo schwer. Das ist dann natürlich eine Wand. Ne, um genau zu sein, er ist 100 Kilo schwer, 2 Meter 1, 100 Kilo schwer. Das ist dann natürlich ein Brecher vom Herrn, ne? Gerade wenn du auf den zuläufst. Als Stürmer, da hast du automatisch Respekt. Aber auch was Vukotic für den Spielaufbau bedeutet hat, oder auch mit seinen Kopfbällen und allem, also Kiel hatte ja wirklich entweder auf dem Rasen keine Chance, in der Luft keine Chance gegen Vukotic, weil der gefühlt jeden Zweikampf gewonnen hat. Gefühlt. Also, und Vukotic, muss man ja wirklich sagen, die letzten Wochen waren für ihn nicht leicht. Er hat immer wieder ist er von der Bank gekommen, weil Magliza und Pfeiffer ja die gesetzte Innenverteidigung unter Kofeld ist, was ich auch nachvollziehen kann. Aber du siehst halt einfach, was Vukotic für diesen Verein bedeutet und wie wichtig er für Darmstadt 98 ist. Weil er kommt da rein in der Startausstellung, klar in der zweiten Halbzeit, dann kam die Systemumstellung, aber allein auch die Kommunikation zwischen Vukotic, Schuhen und Kofeld, das ist, also ich finde das wirklich respektvoll von Kofeld und Vukotic, dass die trotzdem noch so miteinander harmonieren. Manche Spieler würden da auf die Barrikaden gehen, würden die Entscheidung von Kofeld nicht nachvollziehen. Vukotic ist da ganz anders. Der nimmt den Zweikampf an, oder den Vierkampf, er gesagt, in der Innenverteidigung und sagt, ey, wenn der Trainer mich braucht, dann bin ich da. Und das hat er gegen Kiel wirklich sehr stark gezeigt. Hat auch immer wieder versucht, sich offensiv einzubinden, aber auch die richtigen Entscheidungen getroffen, dann in der Defensive auszuhelfen. Und das fand ich wirklich sehr, sehr stark. Klar, er hat die Gelbe kassiert, aber da sage ich nichts, das ist okay. Also für mich, der in der Defensive, Vukotic für mich wirklich mit einer der Besten in diesem Spiel, weil man muss auch mal die Defensive vorheben. Es ist nicht selbstverständlich, dass man ohne Gegentor bleibt, gerade wenn man bedenkt, wie Kiel letzte Woche gespielt hat gegen Elversberg. Und ja, das wollte ich nochmal hervorheben, weil Vukotic die letzten Wochen ja wirklich einen schweren Stand hatte, aber einen schweren, respektvollen Stand. Ja, und das musste man einfach nochmal hervorheben. Niklas Schmidt und Vukotic, für mich zwei Spieler, die in diesem Spieltag wirklich hervorgehoben werden müssen. So, als nächstes geht es für Darmstadt nach Magdeburg zum jetzt Tabellenletzten. Müsste man meinen, oh, ist ja einfach gegen den Tabellenletzten, Darmstadt Tabellenzweiter. Ja, aber wir wissen, in dieser zweiten Liga ist nichts unmöglich. Da kann halt auch einfach mal der Tabellenletzte unentschieden gegen den Tabellenführer spielen, ne? Schalke Fürth. Und Darmstadt ist offensiv generell jetzt nicht so eine starke Mannschaft. Man hat zu Hause 33 Punkte jetzt geholt, auswärts nur 15. Also weniger als die Hälfte der Punkte, die man zu Hause geholt hat. Und ein Auswärtssieg wäre wirklich wichtig. Nach 6 Auswärtsspielen ohne Sieg wäre ein Sieg beim Tabellenletzten Magdeburg eminent wichtig. Man würde, gerade wenn man Freitagabend spielt, stark vorlegen. Man könnte Tabellenführer werden. Man trifft auf eine, wenn nicht sogar die, nee, man trifft sogar auf die schlechteste Heimmannschaft. Also ich wüsste nicht, was dagegen spricht, in Magdeburg sehr dominant aufzutreten. Gerade weil Kofeld ja auch gesagt hat, dass er es nicht verstehen kann, wie man diesen gotischen Knoten, ne, nicht knacken kann auswärts, weil es zu Hause ja super läuft, aber auswärts eher weniger. Ich meine, 15 Punkte auswärts ist nicht schlecht. Aber um aufzusteigen, musst du halt auch auswärts Spiele gewinnen. Und da wäre so ein Sieg in Magdeburg wirklich, wirklich wichtig, weil man, wie gesagt, dann auch Tabellenführer werden könnte. Also muss man abwarten, aber zweite Liga ist ja immer ein schönes Spiel und jede Saison, und da kann wir hier jeden schlagen, gerade in dieser Saison ist das ja fast gar nichts zu predikten. Also, ich bin sehr gespannt, wie sich meine Linien am Freitag in Magdeburg schlagen. Und ich hoffe natürlich, dass wir dann am Freitagabend Tabellenführer sind. Und ich hoffe, ihr drückt den Linien in Magdeburg die Daumen. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder.
Domes Spieler des Spieltags.
kommen wir nun zu meinem Spieler des Spiels. Und das ist Adil Awuchichi von Schalke 04. Adil Awuchichi hat zwar noch kein Tor für Schalke 04 gemacht, aber er ist einfach sehr, sehr wichtig für die Offensive von Schalke 04. Auch jetzt am Wochenende gegen Arminia Bielefeld hat Adil Awuchichi gezeigt, warum er einfach so wichtig für diese Mannschaft auf der linken Außenbahn ist. Er ist schnell, er hat die Wendigkeit, er hat die Passschärfe, er hat die Übersicht, also er ist wirklich super, super wichtig. Und ja, er hat in den 5 Spielen noch kein Tor gemacht, aber 3 Vorlagen. Und das zeugt natürlich auch von seiner offensiven Qualität, dass er genau sieht, wann er eben diesen Pass spielen muss, damit sein Mitspieler dieses Tor machen kann. In den meisten Fällen ist ja Edin Dzeko, aber das ist ja egal. Vorlage ist Vorlage. Und ja, da ist Adil Awuchichi einfach super, super wichtig, auch in den letzten Spielen. Immer wieder torgefährlich geworden, den Weg nach vorne gesucht, aber auch hinten ausgeholfen. Das ist auch sehr wichtig bei Schalke. Auch wenn sie jetzt in der Rückrunde mit einer Viererkette auflaufen, passt Awuchichi da mehr ins System oder besser ins System von Muslic. Und das zeigt er auch immer wieder, jede Woche. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe bisher noch kein schlechtes Spiel von Awuchichi gesehen. Ja, auch weil Schalke gewinnt oder unentschieden spielt. Aber auch bei den Unentschieden fand ich ihn gut. Und eigentlich fehlt ihm wirklich nur noch das entscheidende Tor, um dann auch dahingehend auf dieser Liste aufzutauchen. Aber es hat in 5 Spielen 3 Vorlagen. Das zeugt von Qualität, die Schalke da im Winter geholt hat. Und ich finde, Adil Awuchichi hat es sich jetzt auch mittlerweile verdient. Und dementsprechend der Spieler des Spieltags für mich, Adil Awuchichi.
Der helle Pfiff der Woche.
Kommen wir nun zum hellen Pfiff der Woche. Und das ist für mich Dr. Max Burda, der Schiedsrichter der Partie VfL Bochum gegen den 1. FC Kaiserslautern. Ein Samstagabend-Topspiel in der 2. Liga, wie man es sich als Fußballfan wünscht und gerade als Fan der 2. Fußball-Bundesliga. Allein die Namen Bochum gegen Kaiserslautern, das verspricht schon sehr viel Stärkekulisse von den Fans und auch Kampfgeist von den Spielern. Und dieses Spiel hat genau das geliefert. Schlussendlich gab es ein 3:2 für den VfL Bochum. Rudelbildung, 7 gelbe Karten von den Fans von Anfang bis Ende, viel Stimmung. Also das war wirklich auch wieder ein Ausrufezeichen für diese 2. Liga. Und ich finde, Dr. Max Burda hat auch gezeigt, wie man so ein klasse Spiel führen kann als Schiedsrichter. Denn er hat wirklich von vorne bis hinten, also von Anfang bis Ende, gezeigt, was er für ein guter Schiedsrichter ist und worauf es bei so einem wichtigen Spiel ankommt. Denn für beide ging es natürlich nicht mehr um allzu viel, aber Kaiserslautern hätte mit dem Sieg theoretisch noch ein bisschen nach oben stehen können. Bochum brauchte die Punkte, um sich von unten wirklich fernzuhalten. Und Dr. Max Burda wirklich fand ich ziemlich, ziemlich stark. Ich habe eigentlich keine großen Schwächen bei ihm gesehen. Auch die gelben Karten, die gezogen wurden, fand ich alle korrekt. Es gab 3 für Bochum, 4 für Kaiserslautern. Auch da gab es eigentlich nichts groß zu bemängeln. Er hat das auch wirklich schnell geklärt mit den Spielern, hat dann den Freistoß gegeben oder den Einwurf. Also da fand ich eigentlich nichts zu bemängeln. Auch die gelbe Karte für Berisha in der Nachspielzeit, klar, die kann man geben, muss man nicht geben. Und generell trotzdem ein sehr souveräner Schiedsrichter, welche Entscheidung ich gut fand. Und das haben halt aber auch die Kommentatoren und aber auch zum Beispiel der Kicker so gesehen. Der Schubser von Bassett gegen Olsen in der 62. Minute. Ja, da kann man Rot geben, weil es war schon ein starkes Einschreiten, aber im Sinne des Fußballs und im Sinne dieses ganzen Spiels. Und gerade weil es ja dann später noch zur Rudelbildung kam und alles, was übrigens Dr. Max Burda auch sehr souverän geklärt hat. Also ich kenne Schiedsrichter, die hätten bei dieser Rudelbildung bestimmt eine rote Karte irgendwo gegeben, aber Dr. Max Bode hat das wirklich sehr stark gemacht, mit den Trainern gesprochen, mit den Kapitänen gesprochen und klar, da bleibt es nicht aus, da musstest du gelbe Karten ziehen, logisch, aber wie gesagt, im Sinne des Fußballs fand ich es gut, dass er bei dieser Szene mit Bassett und Olsen nur gelb gegeben hat und nicht rot, aber ich hätte die Entscheidung auch nachvollziehen können, wenn er da rot gegeben hätte. Aber dementsprechend fand ich Dr. Max Boda wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ja, wir hatten in diesem Spieltag auch wieder Schiedsrichter, die keine gute Spielleitung gemacht haben. Aber ich sage, sowas gibt es immer. Ich habe mich auch die letzten Wochen immer wieder über den Schiedsrichter aufgeregt. Aber man sieht halt auch einfach wieder, es gibt gute Schiedsrichter, wie eben Dr. Max Boda oder Dennis Aitekin, die wirklich solche Spiele gut machen. Klar, die haben auch immer mal Schwächephasen, aber die sind nicht umsonst für ihre gute Spielleitung bekannt. Das hat Dr. Max Boda auch hier wieder gezeigt bei Bochum gegen Kaiserslautern. Dementsprechend der Hellpfiff der Woche an Dr. Max Boda.
Hey Leute, ich habe da wieder was richtig Tolles für euch. Ihr seid Single oder eure Freunde sind Single und Dating-Apps frustrieren euch einfach nur noch? Dann habe ich hier die Lösung für euch. Das neue Show-Konzept kennt ihr schon, erfunden in Köln, mittlerweile deutschlandweit zu finden. Und hier stellen eure Freunde euch dann per PowerPoint-Präsentation vielen Single-Leuten vor. Keine Angst, es ist ein Safe Space dort. Nebenbei gibt es auch noch leckere Getränke und einige weitere schöne Extras. Also, schaut in die Shownotes und kauft euch Tickets für die nächste Version von Kennt ihr schon? Bald auch in eurer Stadt. Leute, vielen Dank, dass ihr auch in dieser Woche wieder zugehört habt bei unserem kleinen Talk-Format Tornetz, der zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Auch Doma wieder mit sehr interessanten Einblicken, muss ich sagen, in seine Seelenwelt. Für ihn natürlich auch eine aufreibende Zeit jetzt, dadurch, dass die Darmstädter ganz oben wieder mitmischen. Vergangene Saison hatte er noch Angst, Abstieg dritte Liga, jetzt plötzlich fast in die Bundesliga rein. Ja, so schnell kann es gehen, genauso ja wie bei Schalke. Also ihr merkt schon, zweite Liga, schnelllebiges Geschäft. Apropos schnelllebiges Geschäft, falls ihr diese Folge in der Mittagspause hört, Leute, gleich müsst ihr weiterarbeiten. Ne? Also hopp, hopp, schnell wieder auf eure Plätze. Ich wünsche euch auf jeden Fall, wenn ihr arbeiten seid, eine gute Schicht noch. Für alle anderen eine schöne Woche. Genießt das sonnige Wetter. Und wir sehen und hören uns dann in der kommenden Woche wieder am Montag, wenn es wieder heißt Tornetz, der zweite Fußball-Bundesliga-Podcast mit eurem Host Jan Klein-Resing. Ciao, tschüss und gehabt euch wohl.